Ich glaube sowieso, dass es so eine Fügung ist. Immer wenn man einen Kunden verliert oder irgendwas sich aufgibt, kommt dafür ein neuer Kunde. Und da haben sich einfach die Bereiche so ein bisschen verändert. Also ich habe mich in meinem Berufsleben noch nie, tatsächlich nie diskriminiert gefühlt.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und die Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin hat zeitgleich mit mir studiert, nur nicht zusammen. Sie verdient im Gegensatz zu vielen unserer Kommilitonen mit Fotografie ihr Geld, unterrichtet die nächste Generation an der Uni Dortmund und hat die übernächste Generation vor ihren Kunden lange verheimlicht. Hallo Anne Würz, schön, dass du da bist.
Hallo Nils, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich irgendwann mal festgestellt, unabhängig davon, dass wir uns, glaube ich, auf Instagram das erste Mal über den Weg gelaufen sind, unser Lebenslauf ist derart ähnlich, dass ich fast meinen eigenen runterbeten könnte. Also wir können das mal ausprobieren. Du kannst dann immer Ja oder Nein sagen.
Okay.
Abi 96.
Ja.
Beginn Studium Wintersemester 98, 99.
Nein, 97.
Ah, okay. Kein Zivildienst, aber nah dran.
Genau.
Diplom 93. 2003.
Genau, Diplom 2003.
Und dann direkt in die Selbstständigkeit.
Ganz genau.
Und du machst genauso wie ich den unglamourösesten und langweiligsten Teil der Fotografie, den man nach so einem Studium macht.
Das finde ich gar nicht. Ich finde eigentlich alle Fotografie toll, aber am liebsten alles mit Menschen.
Ich finde das ja auch nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass wir manchmal gesehen werden wie Hochzeitsfotografen. Zumindest wenn man jetzt in diesen High-Segmenten unterwegs ist.
Das kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ich fotografiere gerne irgendwelche Vorstände oder Mitarbeiter. Ich finde das lustig, da so ein bisschen was rauszukitzeln, ehrlich gesagt.
Gut, dann sind wir uns da auch einig. Ich erinnere mich, glaube ich, wann war das? Aufnahme in den BFF, da war ein bisschen Tumult, weil die Frage ist, ob ein reiner Corporate-Fotograf überhaupt die Kriterien erfüllt. Und ich sehe das genauso, es ist ein Teil der Fotografie. Wir dürfen auch in der Künstlersozialkasse sein. Und es ist sogar möglich, steuerrechtlich als Künstler geführt zu werden, wenn man Corporate-Fotograf ist.
Okay, ich muss aber gestehen, bei mir hat sich das auch so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren, weil ich eigentlich zu Beginn deutlich mehr in Richtung Werbung und inszenierter Fotografie gemacht habe. Und ich sag mal so, seit eigentlich vor oder mit Corona, dass sich mehr in diese Corporate-Welt entwickelt hat.
Was genau hat sich da entwickelt oder warum ist das in die Richtung gekippt? Weil Corona ist ja relativ spät. Das heißt, es sind ja, kopfrechnend schwach, 17, 18 Jahre seit Studiumende.
Ja, das stimmt. Es waren vielleicht immer auch schon mal wieder so ein paar Corporate-Jobs dabei, aber primär habe ich eigentlich eher Werbejobs gemacht. Und ich glaube, dass, ich sag mal, mit weniger Werden der Werbekunden oder Werbejobs sich das andere immer mehr reinentwickelt hat. Ich glaube sowieso, dass es so eine Fügung ist, immer wenn man einen Kunden verliert oder irgendwas sich aufgibt, kommt dafür ein neuer Kunde. Und da haben sich einfach die Bereiche so ein bisschen verändert.
Haben die sich bei dir verändert oder haben die sich generell verändert?
Also ich kann das erstmal natürlich nur an mir festmachen, aber ich glaube sehr wohl, dass sich das bei einigen verändert hat, weil diese ganz klassischen Werbejobs einfach nicht mehr so vorhanden sind. Das kriege ich auch von vielen Make-up-Artistinnen, Stylistinnen und so mit, dass sie sagen, dass sich das sehr stark rückentwickelt hat.
Was meinst du mit ganz klassischen Werbejobs? Definier das.
Ich sag mal, im Studio fotografieren für eine Marke wie Somat. Und dann hat man eine heile Familie, die auf einer Spülmaschine sitzt.
Und was glaubst du, was da anstelle dessen getreten ist?
Ich glaube, dass die ihre Werbemaßnahmen umgestellt haben und einfach nicht mehr so viel solcher klassischer Werbung machen. Dass jetzt beispielsweise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch gesagt, irgendein Influencer dahergerannt kommt und die Spülmaschine ausräumt und sagt, oh, ich habe Produkt X verwendet. Und so kann man eben auch Werbung machen. Und
mein Geschirr ist dreckig. Wie ist denn der Tab hier reingekommen? So ein Zufall.
Genau.
Also ich kann mir das auch gut vorstellen, weil diese ganzen klassischen Kampagnen und 18 Eintel, die Frage ist immer, wie weit man die noch braucht, wenn alle unter dem 18 Eintel, also für alle, die ein bisschen jünger sind, 18 Eintel sind die Großflächenplakate an der Straße, die früher die einzige Werbeform dargestellt haben und wo heute an der Bushaltestelle die Menschen drunter stehen und auf ihre Handys starren und natürlich nicht mehr auf die 18 Eintel, wodurch die 18 Eintel ein wenig an Wert, Aussagekraft, Wert vor allen Dingen verloren haben.
Genau, und die waren ja, also ein 18-Eintel war quasi das teuerste und war was Besonderes, wenn man irgendwo ein 18-Eintel hängen hatte.
Du meinst, der klassische Moment, wenn man durch die Straßen gefahren ist und riesengroß das eigene Foto an der Wand plakatiert war.
Genau.
Ach ja, die goldenen Zeiten. was ich mich da gefragt habe, weil ich bin deine Seite durchgegangen und es ist ja viel Business. Es ist viel Business, es ist viel Corporate, es ist auch People und es ist Editorial. Das ist, was du sagst, es sind eigentlich immer Menschen, Hauptsache Menschen. Du bist seit, 2016 an der FH Dortmund, wo du auch studiert hast und lehrst da auch.
Genau.
Was haben denn deine Studenten dazu gesagt, dass sich deine Fotografie verändert?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass die da gar nicht so viel zugesagt haben. Das, was sie am meisten fragen oder was sie am interessantesten finden, sind diese praktischen Dinge. Das sind die Fragen, die am häufigsten kommen. Wie schreibe ich einen Kostenvoranschlag? Was soll ich sagen, wenn mich ein Kunde anruft und mir einen Auftrag geben will? Diese ganz, ich sage jetzt mal, wenn man länger im Berufsleben steht, diese ganz einfachen Dinge im Umgang mit Kunden und vor allem auch mit Zahlen. Ich würde das mal unter dem Begriff betriebswirtschaftliche Grundlagen, so nennt sich auch dieser eine Kurs oder dieses Seminar, was ich gebe an der FH in Dortmund, zusammenfassen. Und das ist das, worauf die total brennen.
Also das ist ja tatsächlich das, was ein paar Kilometer weiter, 25 Jahre vorher, nämlich an der Volkwang-Uni, komplett gefehlt hat. Und also meine Frage rührt daher, da wäre es eher so, ich sag mal, so eine Grundarroganz von den Studierenden gewesen, dass man sich anguckt, okay, was ist das für ein Lernender, was macht der oder was macht die für eine Fotografie und ist das überhaupt Kunst? Entspricht das unserer Vorstellung von Fotografie oder wo wir hinwollen? Das ist so ein Grundgefühl oder so eine Grundherangehensweise, die ich manchmal immer wieder auch bei Assistenten habe, wo ich dann das Gefühl habe, ich werde die ganze Zeit beobachtet von jemandem, der eigentlich Informationen auch haben möchte, dadurch, dass er da ist, aber sagt, naja, aber so richtig geil ist das ja nicht, was die hier machen.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, oder so erlebe ich das bei meinen Assistenten, dass für die mit das Faszinierendste ist zu sehen, wie man im Laufe des Tages so einen Job rockt. Und ich glaube, dass viele Assistenten, und das habe ich früher auch gedacht, wieso, das kann ich doch auch alles, ist doch lächerlich sozusagen so. Aber A, muss man die Kunden erstmal bekommen, das ist ja Punkt Nummer eins. Und das Zweite ist, dass man einen ganzen Tag den Entertainer macht und zwar ohne eine Sekunde Pause. Und ich glaube, dass das viele nicht unbedingt schaffen und dann fasziniert davon sind oder das beobachten, wie man das hinkriegen kann, da den Entertainer zu machen.
Woher holst du denn deine Assistenten? Ziehst du die direkt aus deinem Kurs?
Tja, klar. Aber das hat sich so ein bisschen so ergeben in den letzten Jahren. Also ich hatte viele oder zwei Assistenten, die einfach dann auch viele eigene Jobs hatten oder vermehrt im Laufe der Zeit oder weggezogen sind. Das waren jetzt keine außer FH, aber ich sag mal, in den letzten 3-4 Jahren sind es tatsächlich oft dann Studierende gewesen, die mich bewusst aber angesprochen haben nach den Seminaren und gefragt haben, ob sie nicht mal für mich assistieren könnten.
Ach so, also so rum. Jetzt nicht, dass du dann irgendwie eine Filmklasse hast und sagst, oder eine Schauspielklasse und sagst, so, also dich empfehle ich jetzt für die Rolle, sondern dass sie direkt auf dich zugekommen sind.
Ja, genau.
Nimmst du die dann, also wie holst du die ab? Sind die dann auf dem Job an dem Tag dabei und sehen mehr oder weniger, was du machst, wie du es machst, wie du mit den Kunden umgehst? Oder kriegen die auch mit, wie der Weg bis zu diesem Job ist bei dir?
Also ich versuche natürlich, wenn man in den meisten Fällen gemeinsam erstmal im Auto sitzt und auf dem Weg zu dem Job hin ist, die schon mal so ein bisschen einzubinden, den Sachen zu erklären, wer der Kunde ist und das dann auch ein bisschen ja tiefergehend, wie dieser Kontakt vielleicht überhaupt zustande gekommen ist, damit die so ein Grundgefüge kennen. Und dann läuft natürlich während des Jobs viel über Beobachten oder miteinander kommunizieren. Und ja, das klappt eigentlich immer gut, muss ich sagen.
Was müssen die denn am Anfang mitbringen?
Die müssen wollen und Bock haben. Und ich glaube, wenn man das hat, dann ist das schon die Hälfte der Miete, ehrlich gesagt.
Ja, also die Hälfte der Miete auf jeden Fall, weil, also ich bin im Laufe der Zeit eben auch welchen über den Weg gelaufen, die dann irgendwie, das kommt selten vor, aber dann hat man das Gefühl, die haben eine große Stativtasche und die müssen mit der Stativtasche in diesen Fahrstuhl und es sieht eigentlich eher nach Mr. Bean aus, also wo es dann eben Menschen gibt, die so überhaupt keine praktische Fähigkeiten haben, wo man eher aufpassen muss, dass sie keine Finger verlieren, wenn sie ein Stativ einklammen. Und meine Frage wäre, wenn dir sowas oder sowas Ähnliches passiert ist, wie geht man damit um? Weil ich habe dann immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt kein Führungsseminar gemacht und stehe da und denke mir, um Gottes Willen, wie kommuniziert man das?
Also ich versuche das dann schon anzusprechen. Ich weiß aber auch, dass ich jemand bin, wenn ich sehe, ich habe zum Beispiel eine Assistentin, die nicht so stark ist wie ich, dann schleppe ich eher die Kiste, weil mir das dann zu lange dauert. Ne? Also dann greife ich dem vorweg, was sicherlich auch nicht immer richtig ist. Aber dann ja, bin ich da vielleicht etwas zu forsch und vielleicht auch übergriffig dem Assistenten oder der Assistentin gegenüber.
Ja gut, wenn es schnell gehen muss, ist das natürlich eine Sache, also was du auch sagst, du bist auf dem Job, machst den ganzen Tag den Entertainer. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Es ist so vom Grundprinzip ein bisschen wie Fliegen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo es einen Strömungsabriss gibt, die Stimmung kippt, weil zu viel Zeit verdaddelt wird, wird es natürlich schwierig. Das heißt, man muss auch irgendwie ein Gefühl dafür haben, wann es auch mal schnell gehen darf. Ja. Und das ist für mich immer so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, natürlich ein Assistent muss wollen. Dann nehme ich ihn mit, wenn er Engagement zeigt, gerne, komm mit. Aber er muss auch, selbst wenn er noch nicht weiß, wie Sachen technisch funktionieren, muss er vor Ort ein Gefühl dafür haben, wann es vielleicht auch mal schneller gehen muss und wann, also einfach so ein Grundgefühl für Situationen.
Ja, das ist am Ende vielleicht fast eher eine menschliche Komponente in Summe, als dass es diese technische Sache ist, die setze ich ehrlich gesagt in gewissem Maße voraus. Ne? Wenn jemand im 5., 6. Semester in Dortmund an der FH studiert, dann weiß der, wie der einigermaßen zackig ein Stativ und eine Lampe aufzubauen hat und im Rechner alles vorbereitet. Aber eben diese Sensoren zu haben, okay, oh, da kommt der Kunde und der hat vielleicht schlechte Laune, dann bin ich vielleicht besonders freundlich und biete dem noch einen Kaffee an oder merke, es wird hier gerade hektisch, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen schneller sein. Das ist, glaube ich, relativ wichtig.
Wenn du da 2016 angefangen hast, dann ist das ja jetzt quasi 9 Jahre her. Das heißt, es gibt ein paar Leute dabei, die du am Anfang betreut hast und die ja in der Zwischenzeit fertig geworden sind. Was mich interessieren würde, ist, hast du da 1, 2 Wege verfolgt? Und wenn ja, gibt es das, dass jemand reinkommt oder du nach den ersten 2, 3 Stunden denkst, ah, okay, das ist interessant, die kann man mal beobachten?
Ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass bei 1, 2, 3 Leuten, die ich beobachtet habe, der Weg sich nach dem Studium auch plötzlich wieder wegorientiert hat von der Fotografie und die dann doch was anderes gemacht haben am Ende. Und bei manchen, ja doch, jetzt fällt mir auch jemand ein, genau, da sehe ich eine Person zum Beispiel, die sich sehr gut entwickelt hat, wo ich sehe, oh, da kommen immer mehr Jobs und der hat offensichtlich seinen Weg gemacht oder ist zumindest so engagiert, dass er sich da so seine Nische gefunden hat und auch, ja, ich würde sagen, erfolgreich arbeitet.
War der Kurs, den du da machst, sowas wie ein Pilotprojekt oder gab es eine wirtschaftliche Vorbereitung an der FH schon länger, auch als du studiert hast?
Na, im Prinzip war das so, dass ich mich bei meinem Professor, bei dem ich damals mein Diplom gemacht hatte, bei einem Sommerfest mal beschwert habe. Ich sag mal, 2015 war das, als ich den nach vielen, vielen Jahren wieder traf und gesagt habe, ach, das Einzige, was mich wirklich ärgert, was wir nie so richtig gelernt haben, war, wie schreibe ich denn wirklich eine Rechnung? Wie läuft dieses ganze Prozedere drumherum mit Angeboten und so weiter? Und dann hat er zu mir gesagt, ach Anne, wir machen jetzt solche Kurse, mach du den doch. Und da war ich erst so, hups, ich einen Kurs geben, Lehre. Und das hat mich dann doch aber angekiekt. Und dann habe ich tatsächlich diesen Lehrauftrag bekommen und habe mich dann da so reingefuchst und diese Seminare dann eben 2016 gestartet.
Das heißt, ist der Kurs geschaffen worden, nachdem du dich da beschwert hast? Oder lief praktisch die Idee schon und du bist zufällig genau im richtigen Moment auf dem Sommerfest mit einem Prosecco vorbeigeschwebt und hast gesagt, ich mach's gerne?
Genau so war das. Also das war vorher schon quasi in die Wege geleitet worden durch irgendwelche Umstellungen in der Studienordnung. Und ich war dann einfach zum richtigen Zeitpunkt da, wo viel mehr Kurse davon angeboten werden mussten und wo es eben auch diese Nachfrage gab, dass Leute aus der Praxis genau so einen Kurs machen. Weil das ist ja das, was die Studierenden dann spannend finden, zu sehen, oh, da kommt jemand, der ist wirklich Fotografin, arbeitet in dem Job und der kann mir erklären, wie mache ich eigentlich Akquise, ne? Wie funktioniert das? Und das macht mir total Spaß.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe da ursprünglich auch mal drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, okay, wie funktioniert das eigentlich? Bewirbt man sich? Wartet man, bis eine Stelle kommt? Wartet man, bis irgendjemand auf einen zukommt? Weil ich habe, also jetzt gerade im fotografierenden Bereich habe ich immer gedacht, so, ja, eine Uni muss ja eigentlich für sich selber entscheiden, wer dem Niveau gerecht wird für die eigene Universität. Und dann habe ich immer gedacht, ja, vielleicht geht das eher so ein bisschen in die Richtung Berufung als Bewerbung.
Ja, jein. Denn es ist ja so, also ich habe da ja keine Professorenstelle. Ich bin keine Professorin. Ich bin eine Lehrbeauftragte, eine Dozentin. Das ist, ich sage jetzt mal, schon noch so eine Stufe drunter. Und ich glaube, dafür muss man nicht wie ein Professor oder eine Professorin berufen werden.
Gut. Hat sich denn also aus deinem Studium zu jetzt die Zusammensetzung der Studierenden verändert?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich da einiges entwickelt oder getan hat. Ich würde behaupten, dass der größte Unterschied einfach war, dass als ich 97 angefangen habe, gab es, ich weiß nicht, 500, 600, 700, 800 Bewerber. Und wenn man so einen Studienplatz bekommen hatte, fühlte man sich natürlich erstmal wie der König. weil das einfach was Besonderes war, dann in dieser ja relativ kleinen, doch verschulten Gruppe anzufangen, dort zu studieren. Und das hat sich einfach in den letzten Jahren ein bisschen ja, verändert, insofern, dass die Bewerberzahlen deutlich geringer geworden sind, dass sich nicht mehr so wahnsinnig viele junge Menschen auf dieses Studium bewerben und dementsprechend ja, viel weniger dort ausgebildet werden.
Kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben? Weil das ist ja kein Losverfahren gewesen bei uns früher. Wenn du sagst 5, 6, 7, 800 Bewerber, ja, da erinnere ich mich auch dran. Das ist ja nicht so, dass man seinen Namen in den großen Topf geschmissen hat und gehofft hat, dass man gezogen worden ist. Wie war das Verfahren für dich? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, also ich weiß, man musste natürlich seine Mappe einreichen und ich hatte meine Mappe in Dortmund und in Bielefeld eingereicht. Und dann gab es da unterschiedliche sozusagen zweite Runden. Also entweder wurde man sofort ausgesiebt oder es gab eine zweite Runde, die entweder in Form eines Gespräches stattfand. So war das in Dortmund oder in Bielefeld war das eine Art Prüfung, wo man etwas Kreatives nochmal ja, herstellen, bearbeiten musste, wie so eine Hausaufgabe. Und ich bin tatsächlich in Bielefeld in dieser zweiten Runde gewesen. Und dann haben wir da auch alle an dieser FH in Bielefeld übernachtet, diese ganzen Studierenden oder angehenden Studierenden. Und am nächsten Tag wurde dann wirklich auf so einer großen Treppe standen alle, die dort eingeladen waren, was dann vielleicht ungefähr 100 Leute waren. Und dann wurden die Namen verlesen derer, die dort angenommen wurden.
Ach, krass.
Und, ja, das war wirklich wie, ich sag jetzt mal, in so einem Film wie Kleine Haie an der Schauspielschule. Du bist dran, du darfst kommen und der Rest fiel hinten über.
Ja, ich habe ja tatsächlich da studiert, wo die Kleinen Haie gedreht worden sind, beziehungsweise genau. Ist ja die Folkwang gewesen. Bei uns war das ähnlich. Wir haben, es waren auch sehr, sehr viele Bewerber. 100 sind dann eingeladen worden in die Prüfungsrunde. Zum Schluss, 3 Tage waren das bei uns. Wir haben auch dann bei bereits Studierenden übernachtet. Und ich glaube, bei uns gab es aber dann, also es gab 2 Tage Prüfung, dritten Tag Prüfung und mündlich. Und dann hat man dann zu Hause auf den Brief gewartet, was ja auch so ein bisschen filmreif war. Weißt du, wie viele Bewerberzahlen es mittlerweile gibt? Weil ich kann mich erinnern, dass das bei uns noch zu meinen Studienzeiten rasant nach unten gegangen ist.
Ja, ich kann dir keine ganz genauen Zahlen sagen, aber ich weiß, dass zum Beispiel die Anmeldefrist noch mal nach hinten verschoben wurde, weil nicht ausreichend Bewerber vorhanden waren. Und das heißt ja nun schon einiges.
Ja gut, da braucht man nicht groß rechnen. Das ist ungefähr so wie in einem ganz, ganz, ganz großen Land, wo alle Fußball spielen, mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Land, wo nicht so viele Fußball spielen. Und wenn dann die Nationalmannschaften gegeneinander antreten, dann könnte der Unterschied doch erheblich sein. Obwohl es natürlich immer sein kann, dass 1, 2 Fußballstars da drunter sind. Auch in einem kleinen Land mit wenig Fußballspielenden.
Du spielst auf gestern Abend an.
Nee, ich habe da tatsächlich eigentlich überhaupt keine Aktien dran, aber ich finde die Vergleiche immer so schön. Okay. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, das ist multifaktoriell, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ein entscheidender Punkt ist, dass viele junge Menschen eher ein sicheres Berufsleben oder sich einen sicheren Berufsweg vorstellen. Und das ist nicht gleichzusetzen mit einer Selbstständigkeit, das schon mal vorneweg. Und erst recht nicht in einem kreativen Beruf, der, das ist jetzt mal sehr überspitzt gesagt, bedroht ist von der KI. Zumindest sehen das sicherlich viele so. Und ich denke, dass einfach viele da keine Zukunft im Beruf der Fotografin sehen.
Ja, ich habe hier eine Frage stehen, die eigentlich genau darauf abzielt, nämlich die Frage, ob du die Studenten guten Gewissens auf einen Markt vorbereiten kann und wenn ja, auf welchen?
Also ich glaube, ich bin da manchmal relativ hart in dem, was ich denen sage, wenn es zum Beispiel darum geht, was ihre Ziele und Wünsche sind für ihre berufliche Zukunft. Und dann als erster Punkt genannt wird Work-Life-Balance. Dann sage ich, ei, das könnte aber in dem Beruf ein bisschen schwierig werden. Denn ich glaube, wenn man nicht zu 1000% dafür brennt, Fotografie zu machen und das als Beruf auszuüben, dann hat man da überhaupt keine Chance.
Ja gut, es ist ja im klassischen Sinne kein Job. Es ist ja ein Beruf im Sinne von Berufung. Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Und wenn man dann über die Work-Life-Balance nachdenkt, sicherlich kann man das irgendwann tun. Aber die Frage ist, ab welchem Punkt? Also ich habe mit einer Kollegin vor 2 Tagen gesprochen und die hat angemerkt, dass sie gehört hat, dass man irgendjemand gesagt hat, man müsste sich durch die ersten 10 Jahre dann durchbeißen und dann wird das schon. Und sie gesagt hat, oh Gott, ich habe erst 7. Und dieses Durchbeißen ist sicherlich der Moment, bevor man über Work-Life-Balance nachdenken kann, sollte oder darf.
Absolut, da gebe ich dir völlig recht. Und das ist so ein bisschen eigentlich, mir ist neulich mal dieser Vergleich eingefallen, zum Sport. Der Sieg gehört den Hartnäckigen. Und so ist es eigentlich auch in diesem Berufsfeld. Wenn man da nicht immer am Ball bleibt und hartnäckig ist und auch mit Rückschlägen umgehen kann oder das lernt, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, da Fuß zu fassen und auf lange Sicht auch damit glücklich zu sein. Man muss ja auch glücklich sein mit dem, was man tut.
Ja, auch da habe ich mit der gleichen Kollegin vorgestern gesprochen. Und der zweite Vergleich ist, glaube ich, gar nicht nur so wie im Sport, sondern es einfach vom Grundprinzip ist wie in einer Liebesbeziehung. Na, das heißt, wenn man zum Beispiel nach einer Beziehung sucht und sich nicht sicher ist, was man eigentlich will, im Internet sucht und sucht und sucht und sucht, dann findet man vielleicht was und denkt sich, ah, das könnte vielleicht was sein. Und dann ist das jetzt im Vergleich wieder zum Beruf die Fotografie und ist, weil man gesucht hat, was einem vielleicht Spaß machen könnte, da gelandet und studiert dann das, dann ist die Frage, ob man dann wirklich dafür brennt oder ob man halt morgens aufgewacht ist, an der Käsetheke gemerkt hat, Mist, ich muss Fotograf werden. Und das sind 2 Dinge, die sich ja eigentlich diametral gegenüberstehen. Und bei dem einen ist es eine mehr oder weniger arrangierte Beziehung, wo man dann auch gucken muss mit Höhen und Tiefen. Und die Tiefen in der Fotografie sind vielleicht ein bisschen tiefer. Da muss man sich dann durchbeißen. Und wenn man dann nicht diese bedingungslose Liebe für etwas spürt, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und dann wird die Beziehung auch über gerade diese Tiefen und diese vorprogrammierten massiven Rückschläge einfach ein bisschen schwierig.
Ja, das ist auch tatsächlich ein guter Vergleich. Anders kann man es eigentlich nicht sagen.
Ich meine, du hättest mal geschildert, dass du diese Frage nach den eigenen Zielen und Vorstellungen den Studenten, ich weiß nicht, mindestens einmal stellst in deinem Kurs. Kann das sein?
Ja, also das ist in dem Seminar, das Existenzgründung heißt. Und das ist eigentlich quasi der Start in dieses Seminar, dass ich denen die Frage stelle und oftmals nimmt das Ausmaße an, die ich mir beim ersten Mal auch gar nicht so bewusst gemacht hatte, dass doch sehr viele Emotionen hervorruft bei vielen und ja, ein sehr intensives Gespräch oder Seminar dann dadurch wurde.
Das wäre nämlich genau meine Frage. Was macht das mit den Studierenden im, ich weiß nicht wie vielten Semester, die mit deinem Kurs anfangen und dann mit dieser ganz simplen Frage plötzlich feststellen, oh.
Ja, also in dem Moment oder an diesem Tag, das ist dann so ein Blog-Seminar, was dann, ich sag mal, so einen ganzen Vormittag geht, ist es tatsächlich eher ein Psychologie-Seminar, als dass es was mit Fotografie zu tun hat.
Auch da haben wir wieder einen ähnlichen Vergleich gehabt. Das heißt, was bist du dann? Bist du dann die Paartherapeutin, die dafür sorgt, dass das Paar dann gemeinsam rausgeht? Oder bist du eher die Paartherapeutin, die sich auch im Gespräch anguckt, wie ticken die einzelnen Personen? Und es ist wichtig, dass jeder einen Weg findet, mit dem er möglichst glücklich ist, was aber nicht heißt, dass man als Paar da rausgeht.
Ja, da sehe ich mich eher, ehrlich gesagt. Also ich denke, man muss schon offen und ehrlich sein den jungen Menschen gegenüber und ihnen auch aufzeigen, wie die Realität aussieht. Und wenn dann einer feststellen muss, dass das nicht seine Realität ist oder er dem nicht gewachsen ist, dann führt das im Zweifel zu einem Ende der Paarbeziehung, so wie du das gerade gesagt hast. Aber dann ist das so und dann doch lieber relativ zeitnah, als dass man sich Monate, Jahre lang vielleicht durch irgendeinen Beruf quält, obwohl man dafür gar nicht gemacht ist.
War es das, was auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass so 1, 2, 3 Leute die Richtung gewechselt haben, nachdem sie mit dem Studium fertig waren?
Ja, gute Frage. Das kann ich natürlich schlussendlich nicht beurteilen. Mag aber natürlich sein, dass das einen Denkanstoß geliefert hat, der am Ende dazu geführt hat. Das kann schon sein.
Wenn du jetzt zu dieser Uni gegangen bist und gesagt hast, ich fand das blöd, dass wir das da alles nicht gelernt haben, Dann heißt das ja, dass du alle diese Fehler selber gemacht hast und daraufhin eigentlich einen ziemlich coolen Kurs aufbauen kannst. Und ich halt denke, ja, Mist. Ne? Also normalerweise kommen die Leute ja aus der Uni und machen genau diese Fehler. Und ich denke mir, seht erstmal zu, die ersten 4 Jahre überlebt ihr eh nicht. Und dann kommt jemand, okay, der all die Fehler gemacht hat und jetzt sagt, okay, ich weiß, wie man es besser macht, ich mache einen Kurs für euch.
Ja, das stimmt. Das passt natürlich in gewisser Weise. Ich hatte natürlich auch, also ich sag mal so 1 bis 2 Mentoren, würde ich sie mal nennen, die ich dann gewisse Dinge gefragt habe, jetzt, ich sag mal, in puncto Angebote schreiben, Rechnungen oder Nutzungsrechte, so Sachen, wo man sich immer gerne mal mit auseinandersetzen muss. Aber natürlich ist das was anderes, wenn man das schon während des Studiums irgendwie ein bisschen mitbekommt, als wenn man jedes Mal immer wieder irgendwen fragen muss, ne? Im Nachgang.
Ja, ich kann mich an genau das erinnern. Du kommst dann auf den Markt und ich hatte den Moment, wo ich mitgekriegt habe, was man damals im Printbereich pro Tag bekommen hat. Ne, weil ich immer gedacht habe, so, oh, Geo, das ist genau meins. Und die Zeit, für die möchte ich auch arbeiten, das SZ-Magazin. Und hatte meine Mappen dann schon fertig und habe mich auf den Weg gemacht zu einem, ich glaube, der erste, wo ich bei Geo gesessen habe, war der Christian Gagerle. Und in der Woche ist zufällig mein erstes Zeitdossier erschienen. Am gleichen Tag ist mir aber knallhart klar geworden und ich saß in Hamburg in einem Café, was die Tagessätze sind für diese Magazine. Und ich habe gedacht, ja, und wovon möchte ich dann leben? Selbst wenn ich all diese Jobs kriege und 3 Tage die Woche von Top-Magazinen, diese Tagessätze zahlen, gebucht werden, wo soll es hingehen? Weil wenn ich 2 Wochen Urlaub im Jahr mache und jede Woche 2, 3 Tage mit Editorial gebucht bin, das wird eng.
Ja, das ist richtig. Das ist dann mehr Ruhm und Ehre.
Diskutierst du die Fragen mit den Studenten?
Ja, also das ist ja das Spannende an diesen Seminaren, dass man eben eigentlich ganz viel diskutieren kann und dass die so viele Fragen haben und eigentlich ja weitestgehend alle sehr wissbegierig sind. Ich glaube, dass ihnen dann manchmal bei meinen Antworten, und ich beschönige da eben nichts, sondern berichte aus der Realität, dass ihnen dann manchmal anders wird und sie ja vielleicht doch denken, hupsi, das haben sie sich etwas anders vorgestellt. Oder einfacher zumindest, ne?
Wir haben ja in der Regel viele Fragen. Meine Frage ist eigentlich, gibt es Antworten? Gibt es einen Masterweg oder gibt es einen Startweg, wo man sagt, das ist ein Ansatz, damit kann man anfangen?
Naja, ein Masterplan.
Obwohl, warte, bevor du antwortest, wir müssen es ja jetzt hier nicht noch zusätzlich Konkurrenz hochziehen.
Nein, ich würde auch sagen, es gibt keinen Masterplan. Aber ich sag mal so, das Allerwichtigste ist, dass man das will. Und dann ist man ja auch bereit, relativ viel dafür zu opfern. Und sei das, dass man erstmal überhaupt Akquise machen muss. Das ist ja auch was, was vielleicht viele, also richtig, ich meine mit Akquise Klinken putzen. Und natürlich ist das vielleicht nicht immer schön, Und das mag einem auch unangenehm sein. Und da kommen ganz viele Komponenten dazu, die sicherlich nicht angenehm sind. Aber irgendwie muss man ja, wenn man noch nichts in der Hand hat, außer vielleicht ein Abschlusszeugnis, heutzutage ein Bachelor oder ein Master, muss man ja irgendwie sich auf dem Markt erstmal so positionieren.
Du meinst dieses Stück Papier, nach dem man nie wieder gefragt wird?
Genau. Oh, ich habe das neulich lange, lange gesucht, mein Stück Papier für meinen Rentenlückenausgleichsbescheid-Gedöns.
Den brauchen wir doch noch gar nicht, oder?
Nee, aber irgendwann mal. Und ich dachte mir, ich befülle mal meine Rentenlücken. Und weil da war eine große Lücke, weil ich nie mein Diplomzeugnis da eingegeben hatte. Und dann habe ich es lange gesucht.
Oh, da muss ich mal nachgehen, ob ich das auch brauche.
Ja.
Aber du bist ja den Studenten gegenüber knallhart und sagst ihnen dann so harte Sachen wie, also eine Internetseite zu haben und darauf warten, dass man Jobs kriegt, reicht nicht.
Genau, denn das reicht ja auch nicht. Da kann man, also das ist ja lächerlich.
Wo schickst du denn als erstes hin?
Naja, ich...
Was heißt schicken? Also es geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht sagen, du gehst da gehen, du gehst dahin. Also ich fand das immer, was ich immer sehr spaßig finde, spaßig ist vielleicht der falsche Begriff, aber wir denken, ja, wir machen die Mappen und dann gehen wir zu und dann fallen einfach die ersten 5 Namen im Printbereich. Und es sind immer die gleichen Namen. Ne? Da ist der Stern dabei, da ist Geo dabei, da ist das SZ-Magazin dabei, dann... das Zeitmagazin gibt's ja wieder.
Genau.
Das ist dann auch dabei. Etwas differenziertere Fotografen im Dokumentarbereich träumen dann auch noch von der Brand 1. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile nix. Okay, Spiegel habe ich vergessen. Das ist auch auf jeden Fall, die haben tolle Sachen, tolle Aufträge und tolle Porträtaufträge. Aber da muss man sich ja, und ich denke, dass du das deinen Studenten vorrechnest, sich auch vorrechnen können, okay, das sind 6 Magazine, die erscheinen einmal die Woche. Wie viele Fotografen gibt es? Wer will alles davon leben? Vielleicht haben die schon Fotografen. Und jetzt?
Genau. Ganz genau. Also deshalb mache ich das ja auch nicht so, dass ich ihnen sage, hier, du gehst dahin und du gehst dahin, sondern ich erzähle eher so ein bisschen aus meiner Sicht, wie ich das gemacht habe. Natürlich ist das mittlerweile ein paar Jahrzehnte her. Aber das ist auch deren erste Frage, die dann kommt. Ne? Wie hast du das denn damals gemacht?
Ganz einfach, du hast noch auf Film fotografiert.
Genau. Ja, da gucken die mich ja schon immer ganz irritiert an. Und dann sage ich, es gab damals nicht mal ein Handy, als ich hier fertig war. Und das ist dann der größte Schockmoment, ehrlich gesagt. Aber dann berichte ich eher so, wie mein Akquiseweg beispielsweise gewesen ist. Und dann muss natürlich jeder seinen eigenen Weg da finden und seine eigene Recherche betreiben und erstmal eruieren, was macht er denn eigentlich, in welchen Bereich passt er, was ist sein genaues Genre und was ist ein Magazin oder auch eine Werbeagentur oder ein Direktkunde, wo er sich vorstellen könnte, für zu arbeiten. Und passt das? Und dann ist man erstmal mit Recherche beschäftigt.
Ich glaube, ich habe eine großartige Empfehlung für deine Studenten in dem Moment, wo man sich mit sowas beschäftigt. Und zwar gibt es im Pickdrop-Podcast ein Interview mit David Hearn.
Okay.
Und das ist ein Magnum-Fotograf. Und das Spannende finde ich, dass er schildert, wie er auch mit seinen, ja, ich sag mal, Studenten oder wenn er einen Workshop macht, wie er mit denen umgeht. Mhm. Und im Endeffekt einfach sagt, geht in eine Bahnhofsbuchhandlung, seht diese Tausende von Magazinen außerhalb von denen, die ihr eben kennt, blättert das durch und überlegt euch, was könnte relevant sein. Und es ist nicht das 21. Mal auf den Spuren der Eltern und Großeltern über die Alpen wandern, weil die damals da immer Urlaub gemacht haben. Oder in seinem Fall ist es, glaube ich, irgendein schottisches Hochland. Und dieser mittlerweile sehr alte Fotograf schildert die Leidenschaft und die Vorgehensweise in einer derart zeitlosen Art und Weise, wo ich sage, das kannst du in alles übertragen. Und es ist genau so, wie du sagst. Es geht um Relevanz.
Super, das ist ein guter Tipp und den Pickdrop-Podcast hatte ich sowieso bereits empfohlen im letzten Seminar, weil ich finde, dass es ja für die einfach spannend ist, so ein bisschen, man muss einfach viel von außen mitbekommen aus verschiedenen Bereichen von verschiedenen Fotografinnen und Fotografen, um sich dann vielleicht auch selber darüber klar zu werden, wie der eigene Weg aussehen kann.
Ja, ich fand das, also ich habe den Pickdrop-Podcast auch, bis ich dann mit dem Andreas das zusammen gemacht habe als Co-Host Pickdrop at Work, habe ich mir vorher auch alle Folgen durchgehört, weil ich fand zwei Sachen spannend und das sind grundsätzlich auch die Fragen, die mich jetzt hier bei Wohin mit den Händen beschäftigen. Wo ist der Unterschied zwischen den Fotografen und den Menschen, die im kreativen Bereich arbeiten und damit eben auch nicht nur fotografieren oder filmen, sondern eben auch auf der anderen Seite stehen, lernen, filmen und so weiter. Wo ist der Unterschied? Und was ich noch viel spannender finde, und das ist eine spannende Aufgabe, wenn man sich die ganzen Interviews im Pickdrop-Podcast durchhört, ist, was verbindet die Fotografen, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen erfolgreich sind? Wobei man natürlich das Thema Erfolg erstmal definieren müsste. Aber was verbindet die? Was ist das, was die alle gleich haben? Und das ist eine ganz spannende Frage, wenn man daraufhin diese ganzen Interviews durchhört.
Ja, ich habe eine Idee. Ich habe nächste Woche eine lange Reise vor mir und werde mir dann die einfach nochmal alle durchhören, weil ich das auch, ist eine super Sache. Und diese Komponente ist natürlich total spannend, die du gerade genannt hast.
Also ich finde die auch spannend. Und ich glaube, dass man da auch relativ schnell auf eine Antwort kommt, wenn man gut zuhört. Und damit für sich auch ja, Fragen beantworten kann. Das heißt, gehört man zu diesem Typus Fotograf? Ja, nein. Unabhängig davon, wie man jetzt Erfolg für sich selber definiert hat.
Ja.
Du hast ja mit Studenten zu tun. Die sind ja, in einem Alter kann man gar nicht sagen, aber die sind in einer Phase, wo man für sich selber dann auch überlegt, okay, wo komme ich her? Wo will ich hin? Was mache ich hier überhaupt? Was ist Erfolg für mich? Was mich interessiert ist, wie ist denn die Geschlechterverteilung bei dir in den Kursen oder an der Uni?
Ich würde sagen, dass das relativ ausgewogen ist, ehrlich gesagt. Und also ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber gefühlt sehe ich fast mehr weibliche Studierende als männliche.
Das deckt sich mit unterschiedlichen Aussagen, die ich in dem Bereich schon bekommen habe. Weitere Aussagen sind, dass sich das spätestens ab dem Punkt der Assistenz ändert, dass sich das ein Stückchen weiter in den männlichen Bereich dreht. Mhm. Und später am Markt dreht sich das ja einmal komplett. Was glaubst du, woran das liegt?
Das ist eine gute Frage.
Also ich weiß, die Lea Bethmann von die Vorständin vom Female Photo Club, die hat mir eine genaue Prozentzahl gesagt. Ich habe gesagt, das ist irgendwie beim BFF oder auch bei anderen generell durch die Bank irgendwo so 25-30% Frauenanteil sind. Sie wusste es ganz genau. Ich habe die Zahl jetzt leider verdrängt, aber es war jetzt nicht so weit davon entfernt.
Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob vielleicht manche Frauen sich das am Ende doch nicht zutrauen oder nicht hartnäckig genug sind. Oder ob, aber das weiß ich auch nicht genau, ob dann vielleicht doch so eine Sache wie Kinder kriegen einen so aus der Reihe schießt, dass man dann nicht mehr den Einstieg findet, wenn man einfach zu lange pausiert. Und dann den Einstieg wieder zu finden, stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr heikler Teil, ein sehr heikler Part. Du weißt das, ich weiß das. Mir wird ja im Zweifel der Kopf abgerissen, ne? Weil ich bin ja nun aus der Definition von vielen alter weißer Mann und habe einen grauen Bart. Obwohl ich genau wie du noch nicht alt bin. Punkt.
Nein, gar nicht. Also
die große Frage ist genau, woran liegt das? Und ich glaube auch, das ist Unterschied. Ich bin seit Jahren hinterher. Es gab auch im Pickdrop-Podcast mal eine Ausgabe mit dem Female Photo Club, da ist der Begriff Diskriminierung sehr häufig gefallen. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe daraufhin mit sehr vielen Frauen, also mit sehr vielen Kolleginnen gesprochen und einfach, weil ich wissen wollte, könnte das ein Grund sein? Gibt es eine Diskriminierung in der Fotografie? Und habe die Frage sehr häufig gestellt und sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Was wäre deine?
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Also ich habe mich in meinem Berufsleben noch nie, tatsächlich nie diskriminiert gefühlt. Ich sehe das immer eher als Vorteil und nicht jetzt im Sinne von auf meinen eigenen Vorteil bedacht, als Frau Fotografin zu sein. Ich finde das durchweg was Positives.
Ja, das ist eine spannende Antwort, weil, also ich habe damit gerechnet, weil ich festgestellt habe, dass der Begriff der Diskriminierung immer nur da gefallen ist, wo jemand weniger gut im Geschäft ist und weniger gut gebucht ist. Das ist übrigens auch nicht geschlechtsspezifisch. Ne? Bei Männern ist das mittlerweile genauso, dass sie dann sagen, es werden ja nur noch Frauen gebucht. Ne? Das heißt, es ist ja, also wir wissen das ja beide, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, wo es halt eben auch zwischendurch mal so mittelgut läuft und die einfachste Antwort ist immer am schnellsten auf ein Plakat geschrieben und hochgehalten. Es gibt aber eine Sache, die fand ich ganz spannend. Und zwar hat eine Fotografin einen Tag später zurückgerufen, hat gesagt, doch, mir ist was eingefallen. Und dann bin ich sehr hellhörig geworden. Die hat nämlich gesagt, nee, also als Fotografin selber nicht, mit der Fotografie nicht, die Paargesetze sind die gleichen, die Anforderung an die Berufsgruppe ist die gleiche. Ich muss halt als Typ gucken, passe ich in die Berufsgruppe, ja oder nein. Aber das Ganze hat sich schlagartig in einem Moment verändert, nämlich in dem Moment, wo ich Mutter geworden bin. Und witzigerweise war das eine ganz skurrile Art von Diskriminierung, und zwar nicht von Männern, sondern von Bildredakteurinnen, die dann gesagt haben, du kannst nicht mehr 2 Wochen hierhin fahren oder dahin fliegen und die alten Reportagen, sondern du machst jetzt in deinem Ort eher, also du kannst gerne auch arbeiten, wenn du das unbedingt möchtest als Mutter. Wir hätten da so dann so Tagesbuchung, aber auch eher so Halbtagesbuchung, weil du musst dich ja um dein Kind kümmern. Und da hat sie sich furchtbar drüber aufgeregt, weil sie einfach gesagt hat, sie hat mit ihrem Mann oder mit dem Vater des Kindes eine ganz klare Regelung darüber gehabt, wie das mit Fotojobs ist. Selber auch Fotograf gewesen. Und dass sie im Endeffekt nicht die freie Entscheidung hatte, zu sagen, wie sie arbeitet.
Ja, das verstehe ich. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wo fängt der Begriff Diskriminierung an? Ich bin zum Beispiel, als ich schwanger war, noch nicht so, dass man es so richtig doll sehen konnte, aber immerhin so, dass ich einen weiten Wollpullover angezogen habe, nach Hamburg zum Akquirieren gefahren, bei den ganzen Magazinen. Und ich habe natürlich niemandem gesagt, dass ich hier gerade schwanger sitze. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, naja, warum hast du das nicht offen gesagt? Ja, habe ich deshalb nicht getan, weil ich dann mit Sicherheit nicht einen Job bekommen hätte. Denn viele sicherlich in dem Moment würden denken, naja, wenn die dann ein Baby hat, wissen wir ja nicht, ob sie den Job wirklich macht oder dann ist das Baby krank und dann sagt sie kurzfristig ab. Weil natürlich keiner weiß, was man für eine interne Regelung mit seinem Partner hat. Und das muss man für sich selber natürlich total klar haben, dass, das mag jetzt hart klingen, aber für mich haben meine fotografischen Jobs in der Zeit immer über meinen Kindern gestanden. Also ich hätte keinen Job deshalb abgesagt, weil ich dann ein weinendes Baby zu Hause hatte. Das Kind hat ja auch einen Vater und der kann das ja auch machen. Und hat er auch. Und das war unser Agreement.
Aber das ist auch, glaube ich, genau das, was man braucht. Und das ist genau die Lösung, die es braucht. Und das ist, Also ich habe auch in diesen vielen Unterhaltungen, die ich da geführt habe, dann kam dann häufig der Ruf irgendwie, ja, da müsste der Staat was regeln. Und ich habe mich gefragt, wie soll der Staat da was regeln? Wir sind alle selbstständig, wir sind selbstständige Fotografen und Fotografinnen. Und es ist ein Verdrängungsmarkt. Wenn wir arbeiten, können wir arbeiten. Wenn nicht, dann nicht. Wenn wir Urlaub machen, verdienen wir kein Geld. Und wenn wir Elternzeit machen wollen, egal ob männlich oder weiblich, muss man Entscheidungen treffen. Wie lange geht das? Wie lange darf man? Was passiert, wenn der Job trotzdem stattfindet und man macht ihn nicht selber? Und deswegen, geht es anders als mit einer guten Partnerschaft?
Ich glaube, dass es am Ende sehr stark eben wiederum vom eigenen Willen abhängt. Wenn man das wirklich will und seinen Beruf in dem Moment nicht zurückstellen will, dann wird man immer eine Lösung finden. Seien das, also auch wenn es jetzt vielleicht keine so gut gehende Partnerschaft gibt oder das einfach aus anderen Gründen nicht möglich ist, weil der Partner auch einen ähnlichen Job hat, dann gibt es trotzdem Babysitter und Eltern. Man kann auch so ungefähr das Geld, was man verdient, sagen ja auch viele, ist dann eine Zeit lang in den Babysitter geflossen. Ja, aber damit erhalte ich trotzdem mein Business aufrecht und bleibe in Erinnerung bei den Kunden, die ich auf lange Sicht ja behalten will. Die Kinder werden größer und sind irgendwann weg. Ne? Aber meinen Job muss ich noch ein paar Jahre länger machen und will ich ein paar Jahre länger machen.
Ja, und du machst in dem Zeitraum auch das, was du liebst. Nicht, dass du die Familie und die Kinder nicht liebst, aber es ist nicht so, dass du alles zurücksteckst und dein ganzes Leben und deine Leidenschaft zurücksteckst, weil man Eltern geworden ist.
Genau. Und ich meine, man hat das ja auch ein paar Jahre studiert und da viel Zeit seines Lebens rein investiert, um dann alles aufzugeben. Das, ja, habe ich nie, ehrlich gesagt, nachvollziehen können.
Also ich habe ja im Hintergrund wahrscheinlich ähnliche Probleme gehabt und ähnlich viel Arbeit gehabt wie du. Mein großer Vorteil ist, ich bin am Set nicht gefragt worden, wo meine Kinder waren. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Wie lange hast du denn das geheim gehalten?
Also ich habe das, ich würde mal sagen, bestimmt die ersten 6, 7 Jahre habe ich davon nichts gesagt. Und es gibt eine lustige Geschichte, da saß ich beim Stern in der Bildredaktion und habe meine Mappe gezeigt. Und der Bildredakteur blättert durch und sagt plötzlich, sag mal Anne, ist das dein Kind? Weil ich da ein Porträt von meinem Sohn drin hatte. Du hast ein Kind? Ich so, ja, habe ich nie erzählt, ne? Also, Wahnsinn. Und war total überrascht. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Also das war ungefähr der Zeitraum, den ich das nie erzählt habe.
Hast du das allen verschwiegen, allen Kunden? Oder gab es dann, ich sage jetzt nicht Kunden erster, zweiter Klasse. Es gibt ja unterschiedlich. Ja, ja. Ne? Im Printbereich ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Ja, also jetzt das sehe ich auch so.
Gefühlt, weil ich gucke ja auch also ich gucke bei mir auch ganz intensiv, wie ich das kommuniziere. Es gibt bei mir Kunden, die wissen das, die wissen auch vollumfänglich, was das heißt und dass ich manchmal an gewissen Tagen vielleicht das doch lieber schieben wollen würde oder dass manche Sachen dann eben nicht passen oder dass man sich, es gibt Kunden, mit denen ich sehr spannende Zusammenarbeit haben. Das heißt, dass dann eben zum Teil über mit mehr Vorlaufzeit gebucht wird und dann eben auch einfach gefragt wird, okay, welche Tage, welche Kombination passen dir denn am besten? Mhm. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ganz klar Kunden, wo ich sage, wenn die anrufen, da gibt's keine zwei Meinungen. Da darf einfach auch der Begriff Familie nicht fallen.
Ja, also es gibt sicherlich auch Kunden, wo man das offener kommunizieren kann. Witzigerweise habe ich auch einen meiner Hauptkunden tatsächlich darüber kennengelernt, dass unsere Kinder zusammen im Kindergarten waren. Das war so ein Zufallskontakt, wo einer meiner wichtigsten Kunden draus entstanden ist. Und da kann man das natürlich dann anders kommunizieren.
Was ist das für ein Kindergarten? Business-Kindergarten?
Nee, das war einfach wirklich ein Zufall.
Aber am Ende des Tages hast du es geschafft, das Ganze aus der Geheimhaltung in die Realität zu bekommen. Und ich glaube, spätestens mit deiner Corona-Strecke war klar, es ist eine ganze Familie.
Genau. Ja, das stimmt. Und ach, mittlerweile Ich glaube, wenn dann der Punkt überschritten ist, wo die in so einem Kleinkindalter sind, das ist ja das, wo die Kunden Panik haben. Von wegen, die Mutter muss ja da sein, wenn so ein Kind krank ist. Aber wenn die irgendwann größer sind, dann ist, glaube ich, für alle Beteiligten klar, dass so ein Kind auch im Zweifel mal alleine bleiben kann, wenn es einen Schnupfen hat.
Ja, und dann kann man vorher auch schon geheim gehalten sagen, Jobs first. Und dann kann man auf jeden Fall sagen, Jobs first. Und dann macht sich auf der anderen Seite auch kein Bildredakteur mehr Gedanken.
Genau.
Was würdest du dir denn wünschen? Weil ich meine, vom Grundprinzip, man muss das ja auch verstehen. Ne? Das muss ich ganz klar sagen. Also es geht jetzt nicht so, das soll jetzt kein Bildredakteurs-Bashing sein. Im Gegenteil, das soll auch kein Agentur- oder Kunden-Bashing sein. Also ich kann grundsätzlich die Befürchtung da schon auch verstehen, dass man sagt, man
ich
hat
auch.
Ein Projekt, man hat ein großes
Total.
Ding und man kann den oder die gegenüber nicht einschätzen, weil jeder ganz individuell auch mit der Elternschaft umgeht. Ne? Wann bin ich für die Familie da? Wann bin ich bereit, alles stehen und liegen zu lassen, auch auf einem Set, weil zu Hause irgendjemand Zahnschmerzen hat? Was könnte ein Weg sein, damit umzugehen?
Vielleicht, ist natürlich ein bisschen lustig, wenn ich das jetzt so sage, aber eine offene Kommunikation.
Also das hast du sehr gut gemacht, das hast du hervorragend vorgelebt.
Im Sinne von einer ganz klaren Aufklärung darüber, dass man immer einen quasi Plan B hat, dass wenn ein Kind krank ist, dass man dann jemanden hat, der aufpasst und dass jeder Bildredakteur, Bildredakteurin einen Job geben kann, weil man den zu 100% wahrnehmen wird.
Die Frage ist natürlich, wenn du Fotografinnen und Fotografen hast, die jetzt bei Stern, Spiegel, Geo und Zeit und wer weiß was nicht einen Auftrag kriegen. Das ist ja eigentlich ein Level, wo die Fotografen und Fotografinnen schon so engagiert sind, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass man sich keine Sorgen machen müsste. Die werden das schon hinkriegen oder die wollen das wirklich. Das ist ja jetzt nicht, das ist jetzt keine lokale Tageszeitung.
Ja.
Gut, die Frage wäre in dem Moment natürlich aber auch, da müssten die Männer dann ja auch gefragt werden. Weil dann wäre es ja wirklich pari, ne? Also von wegen, hast du Kinder, wie ist die Regelung?
Das ist richtig. Eigentlich müsste man die Männer auch fragen. Wobei ich dann wieder, wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, finde ich, geht es eigentlich keinen was an. A, ob ich Kinder habe. B, ob ich in einer Beziehung bin. Ob ich mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Dreirad zu meinem Job fahre. Hauptsache, ich bin da und mache das gut.
Obwohl, das würde ja wieder dafür sprechen, dass man einfach sagt, man spricht gar nicht drüber und arbeitet einfach, egal ob man Mann oder Frau ist.
Ja.
Wäre das dann praktisch die Gleichberechtigung, wo wir hinwollen? Also irgendwie ja schon, weil muss die Redakteurin ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, ich habe auch Kinder, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe eine Krankheit, die, es kann sein, dass ich spontan Schwindel habe und 2 Tage ausfalle, das weiß ich nicht und ich kommuniziere das offen. Ne, dann kann ich natürlich, wenn ich das einem Bildredakteur oder einer Werbeagentur sagen, um Gottes Willen, den können wir damit nicht beauftragen.
Genau.
Die Frage ist in dem Moment, und das ist die Frage, die ich stellen würde, die ich eigentlich ganz spannend finde, ist das in dem Moment Diskriminierung oder muss ich in dem Moment einfach auch respektieren, dass ich in dem Job mit dem Problem, was ich habe, in dem Zeitraum, dass das gerade nicht funktioniert? Weil ich das, die Krankheit in dem Moment, die kann ich ja nicht wegregeln. Ne? Also bei Kindern ist das was anderes. Das hat, vielleicht geht das auch niemandem was an, weil das kann ich organisieren.
Mhm.
Ne? Also ich kann ich kann die Kinder morgens eine Stunde früher irgendwie zu Schulkameraden bringen, dass sie von da aus zur Schule gehen. Ich kann mir für den Vormittag ein Backup holen, falls irgendein Kind schlecht geht, dass sich irgendwer, ich kann das organisieren. Ich kann ein Backup, ich kann doppeltes Backup, ich kann dreifaches Backup, vielleicht habe ich Familie, das geht alles. Und soweit ich das wegorganisieren garantieren kann, muss ich das ja eigentlich niemandem erzählen.
Ja, das ist richtig. Und ich wäre auch trotzdem auf dem Standpunkt, das nicht zu erzählen, weil ich sag mal so, Manche würden vielleicht sagen, okay, das ist dann gelogen. Auf der anderen Seite, ist man denn, das habe ich mich gerade gefragt, zum Beispiel, wenn man ein Angestelltenverhältnis eingeht, egal in welchem Beruf, ist man dann verpflichtet, ich sage jetzt mal, eine chronische Krankheit oder sowas zu benennen?
Wenn ich fest angestellt bin oder wenn ich...
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht arbeitsrechtlich. Ich glaube nicht.
Und ähnlich könnte man das ja dann in der Selbstständigkeit auch handhaben, wenn man nicht dazu verpflichtet ist. Warum sollte man das dann erzählen? Denn dass dadurch natürlich weniger Jobs stattfinden werden, ist ja an einem Finger abzuzählen. Das ist ja klar. Wenn man das offen kommuniziert, wird man doch zu 100% weniger gebucht werden.
Ja. Ja, nee, klar, stimmt. Also ich wüsste auch, wie gesagt, ich mache mir da, also jeder, der jetzt hier eine Antwort auf die Frage hat, wie man das anders regeln kann, wie man das anders kommunizieren kann, vielleicht kommt auch eine Redaktion, die sagt, wir haben eine Idee, wie wir offen mit dieser Kommunikation andersrum umgehen. Gerne melden, jederzeit, weil, also jetzt grundsätzlich aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich stimmst du mir dazu, würde ich sagen, also die grundsätzliche Diskriminierung im kreativen Bereich ist nicht so ausgeprägt, wie es an vielen Stellen gesagt wird, was Bezahlung angeht, ne, weil die, die Tagessätze sind ähnlich. An dieser Stelle muss ich sagen, ja, es gibt viele Frauen, die geringere Tagessätze kriegen, aber, das muss ich auch dazu sagen, es gibt viele Männer, die kriegen die auch, weil die nämlich auch nicht verhandeln können. Die Range bei, also nicht, dass Frauen nicht verhandeln können, sondern du kriegst einen guten Tagessatz, wenn du gut verhandeln kannst und wenn du ein gutes Produkt lieferst und einen schlechten, wenn du nicht verhandeln kannst. Das ist vollkommen geschlechtsunspezifisch.
Das sehe ich auch so. Das ist einfach mehr eine persönliche Sache, wie jemand da gestrickt ist, ob er gut verhandeln kann oder nicht. Und das hat überhaupt nichts meiner Meinung nach mit dem Geschlecht zu tun.
Also Gender Pay Gap können wir da einfach mal in der Fotografie zur Seite schieben. Ne? Tagessatz beim Spiegel, im Print oder sonst was nicht, die sind für alle gleich, meines Wissens.
Genau, sehe ich auch so.
Das heißt, vom Grundprinzip geht es eher um die Problematik, also es gibt zwei Problematiken. Das erste, traue ich jemandem Job zu, ja oder nein?
Genau.
Das heißt, es ist ein Auftreten. Ich habe, das war damals auch in diesem Pickdrop-Podcast, da haben die sich beschwert, dass irgendwelche Leute dann ankamen, wenn man am Set steht und in die Kamera geguckt haben, was ist das denn für eine Kamera, was haben sie denn da für Einstellungen? Das halte ich auch für geschlechtsunspezifisch, kenne ich auch aus einer Zeit, wo ich selber noch nicht so sicher auf dem Set stand, wie du jetzt, die den ganzen Tag da alle bespaßt. Das heißt, da gibt es auch nicht die große Unterschiede. Das heißt, zusammengefasst könnten wir sagen, es gibt ein Problem mit Elternschaft und die Frage, wie man das löst.
Absolut. Und ich glaube auch, da gibt es keine Patentlösung für. Das muss am Ende erstmal jeder und jede für sich individuell entscheiden.
Das heißt, wenn man leidenschaftlich fotografiert, Augen auf bei der Partnerwahl.
Absolut.
Und nicht locker lassen.
Genau, hartnäckig bleiben.
Hartnäckig bleiben. Hartnäckig bleiben ist eine schöne Zusammenfassung dessen, was man braucht, um zu fotografieren und dabei zu bleiben. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Runde gedreht. Und hartnäckig bleiben ist, finde ich, mach mal einen Aufkleber von.
Ja,
finde ich. Wohin mit den Händen? Hartnäckig bleiben.
So ist es, hartnäckig bleiben.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Viele Grüße nach Düsseldorf und das nächste Mal schaffen wir es endlich live.
Auf jeden Fall. Nils, ich danke dir.
Bis dann.
Ciao.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.